Ich sitze in Unterhose und kurzem Shirt auf dem Balkon und sehe den ersten gelben Blättern dabei zu, wie sie von den Bäumen vor meinem Haus übers Kopfsteinpflaster wehen. Mein Kaffee ist mittlerweile kalt geworden, aber das ist egal. Ich will nur noch ein paar Minuten in der wärmenden Herbstsonne sitzen, bevor ich in meiner dunklen Küche am anderen Ende der Wohnung verschwinde, um Kuchen und Quiche zu backen. Es ist mein 38. Geburtstag, der zweite Geburtstag während meines Burnouts und zum ersten Mal seit fast 2 Jahren fühle ich mich wirklich besser. Vor ein paar Tagen wachte ich morgens auf und fühlte mich nicht wie sonst erschöpft, sondern erholt und klar. Dieses Gefühl hat mir einen richtigen Schub gegeben. Ich habe meine alte Kraft zurück und weiß auf einmal wieder, wer ich bin und was ich will. Ich stelle den ofenwarmen Johannisbeerkuchen neben einen Stapel Servietten mit Regenbogenmuster auf den Tisch im Esszimmer und ziehe einen knallpinken Luftballon aus der Tüte. Dieser Geburtstag soll bunt und fröhlich sein. Ich will die dunkle Wolke, die mich fast 2 Jahre begleitet hat, ein für alle Mal hinter mir lassen. Ich habe alle eingeladen, die ich mag, egal ob ich sie erst seit wenigen Monaten oder seit 10 Jahren kenne. Der Austausch mit meinen FreundInnen, aber auch die lockeren Kontakte mit Menschen, die ich über Instagram kennengelernt habe, haben mir während der vergangenen Monate Kraft gegeben. Und die Vorstellung, sie alle gleichzeitig in meiner Wohnung zu haben, macht mich glücklich. Während ich den pinken Ballon aufpuste, öffnet sich die Tür zum Kinderzimmer. Ich habe meinen Sohn ganz vergessen. Er ist erst vor wenigen Wochen eingeschult worden und verkriecht sich am Wochenende gerne mit Lego und Hörspielen in seinem Zimmer. Die Arme hinter dem Rücken verschränkt und mit einem verschmitzten Lächeln kommt er zu mir ins Esszimmer. »Mama, welche Seite willst du?« Ich zeige auf seine linke Seite. Strahlend hält er mir ein selbstgemaltes Bild hin. »Hier für dich, Mama!« Auf dem Bild ist ein blaugrauer Wal zu sehen, der unter einem kleinen Boot schwimmt, aus dem 2 Figuren mit bunten Pudelmützen winken. Über ihnen eine Wolke in den Farben der isländischen Flagge. Ich bin so überwältigt von dieser Überraschung, dass ich nur ein »Oh wow« herausbekomme und meinen Sohn umarme. Das Bild rührt mich. Und ich weiß sofort, dass wir beiden die Figuren mit den übergroßen Pudelmützen sind. Und die Vorstellung, dass wir zusammen furchtlos übers Meer vor Island schaukeln und dabei Wale beobachten, erfüllt mich mit Glück. Ich hole Washi-Tape aus der Schublade und klebe das Bild mit einem gepunkteten Streifen an meine dunkelblaue Wand gleich neben den Esszimmertisch. Es soll nicht in irgendeiner Schachtel verschwinden, sondern genau hier, am Mittelpunkt unserer Wohnung, als Versprechen für die Zukunft hängen. Ich schaue es mir mit einem breiten Schmunzeln an, bis die ersten Gäste an der Tür klingeln. Als ich in der 3. Klasse war, schrieb ich in einem Über-mich-Aufsatz: Meine Leidenschaft ist die Oper und meine Hobbys sind Reiten, Erfinden, Wandern, Theaterspielen und noch 15 weitere Dinge, die allesamt glatt gelogen waren. Zwar hörte ich gerne klassische Musik im Radio, wenn ich nicht einschlafen konnte, aber ich war noch nie in einer Oper gewesen, geschweige denn in einer Reitschule oder im Theater. Ich dachte mir Geschichten über mich aus, parallele Leben, in denen ich schön und beliebt war und zu den Kindergeburtstagen meiner MitschülerInnen eingeladen wurde. Als Mädchen fühlte ich mich oft fehl am Platz, unpassend, als würde ich nirgends dazugehören. Nicht zu meiner Familie, nicht zu den anderen Kindern. In der Grundschule kam ich ständig zu spät oder hatte bloß die Hälfte meiner Schulsachen dabei. Häufig bekam ich zu hören, ich sei eine Träumerin und müsse mich mehr anstrengen. Das Gefühl, überall anzuecken, machte mich traurig und manchmal wütend. Mein Kinderzimmer war mein sicherer Ort. Hier verbrachte ich viele Stunden allein, spielte mit Barbies, malte Bilder oder nahm mit meinem Kassettenrekorder Quatschgeschichten auf. Mit großer Begeisterung bastelte ich aus Stoffresten neue Outfits für meine Barbies. Bunte Kleider mit asymmetrischen Säumen und voluminöse Röcke aus mehreren Lagen Stoff. Ich war dabei äußerst kreativ und fand unkonventionelle Lösungen. Da ich noch nicht gut nähen konnte, klebte ich die Stoffe einfach zusammen oder fixierte sie mit Schleifen. Doch meine Barbies waren nicht nur hübsch angezogen, sie erlebten auch Abenteuer. kletterten in ihren Glitzerkleidern auf Vulkane, erforschten in Tüllröcken Dinosaurier. Sie waren die bestgekleideten Abenteurerinnen, die ich je gesehen hatte. Als Vulkane hielten zusammengerollte Bettdecken her, aus deren Mitte ein rotes Stück Stoff ragte. Drumherum platzierte ich Steine, die ich von draußen mitgebracht hatte. Nachmittags stromerte ich gern durch Felder und an Bächen in der Umgebung meines Dorfes in Süddeutschland entlang oder baute Lägerle am Bach, Hütten aus Ästen und Gestrüpp. Bei diesen Ausflügen entdeckte ich immer wieder Steine mit auffälligen Flecken oder eigenartigen Strukturen, und die außergewöhnlichsten Fundstücke nahm ich mit nach Hause. Ich ordnete sie auf einem Regal in meinem Kinderzimmer nebeneinander an, damit ich sie gut sehen konnte und griffbereit hatte, wann immer ich Vulkanausbruch spielen wollte. Überhaupt machte ich es wie Pippi Langstrumpf, die Augen richtete ich draußen stets auf den Boden. Nicht um spannende Dinge zu suchen, sondern um sie zu finden. Das ist ein wichtiger Unterschied. Einmal fand ich auf einem Feldweg 20 Mark. Darauf war ich richtig stolz. Das war viel Geld für eine Grundschülerin. Ich gab sie pflichtbewusst im Rathaus ab, und weil sie niemand vermisste, bekam ich sie nach ein paar Monaten zurück. Bei einem Schulausflug ins Naturkundemuseum in Stuttgart lernte ich versteinerte Pflanzen und magmatische Gesteine kennen. Ich war sofort fasziniert von den vielen unterschiedlichen Steinarten und überrascht, dass es die bunt schimmernden Mineralien sogar zu kaufen gab. Für mich sahen sie aus wie wertvolle Relikte aus der Vorzeit. Ich legte mir ein paar Mineralien für meine Sammlung zu. Keine besonders aufregenden, nur das, was mein Taschengeld hergab. Kleine Amethyste und Rosenquarz, aufgeschnittene Geoden, die innen blau schimmerten. Mit der immer größer werdenden Steinsammlung wuchs auch der Wunsch, mehr über ihre Entstehung zu erfahren. Ich wollte unbedingt wissen, wie die glitzernden Hohlräume in die von außen unscheinbaren runden Steine kamen, warum manche Mineralien lila und andere rosa waren und welche Gesteine aus Vulkanausbrüchen stammten. Zur gleichen Zeit fing ich an, viel zu lesen und stürzte mich damit in aufregende Abenteuer, ohne mein Zimmer verlassen zu müssen. Anfangs waren es die Fünf-Freunde-Geschichten von Enid Blyton. Woche für Woche lieh ich mir neue Bände dieser Buchreihe in der Gemeindebücherei aus, bis ich eines Tages das Regal mit den klassischen Abenteuerromanen entdeckte. Zuerst las ich die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson, dann Moby Dick von Herman Melville. In 80 Tagen um die Welt von Jules Verne verschlang ich an einem Wochenende und stieß danach auf ein weiteres Buch dieses berühmten französischen Autors. Auf dem Cover waren drei Gestalten am Fuße eines Vulkans zu sehen. Und über ihnen stand in großen Buchstaben »Die Reise zum Mittelpunkt der Erde«. Sofort machte sich in mir eine kribbelige Aufregung breit und ich wollte unbedingt alles über diese Reise erfahren. Wieder zu Hause legte ich mich in mein Bett unter der hölzernen Dachschräge, der allerbeste Platz in meinem Zimmer, mit der flauschigen Daunendecke und den vielen Kissen, eine gemütliche Höhle, und fing an zu lesen. Mit jeder Seite tauchte ich mehr in diese unbekannte Welt ein. Auch wenn ich keinen blassen Schimmer hatte, was Zirkon Titaniate, trachitische Masse oder transzendentale Kristallographie eigentlich sein sollte. Als es dunkel wurde, nahm ich meine kleine rote Nachttischlampe mit ins Bett und stellte sie neben mein Kopfkissen, damit ich genug Licht hatte, um weiterzulesen, aber das Leuchten nicht bis zur Zimmertür reichte und womöglich meine Eltern alarmierte. Ich las bis weit nach Mitternacht und schlug das Buch erst am nächsten Abend zu, als ich es zu Ende gelesen hatte. Mein Kopf war heiß vor Spannung und meine Gedanken kreisten um die fantastische Geschichte, in der einfach alles für mich passte. Ein mächtiger Vulkan, jede Menge Fachwissen über Gesteine und ein geheimnisvolles Land, von dem ich zuvor noch nie gehört hatte, Island. Ich lieh mir das Buch viele weitere Male aus, bis ich mit 10 oder 11 Jahren mein eigenes Exemplar bekam. Im Roman steigt der Geologieprofessor Otto Liedenbrock mit seinem Neffen Axel und dem isländischen Guide Hans in den erloschenen Vulkankrater des Snæfellsjökull in Westisland, um von dort zum Erdmittelpunkt zu gelangen, In den Tiefen der Erde erleben sie wilde Abenteuer, entdecken einen Wald aus Riesenchampignons und treffen auf urzeitliche Flugsaurier. Am Ende der waghalsigen Expedition, Spoiler, spuckt der Vulkan Stromboli die drei Abenteurer wieder aus. Dass der Roman mehr Fiktion als wissenschaftliche Abhandlung ist, störte mich nicht. Er stillte meinen Wissenshunger nach Antworten über die Entstehung der Erde und verschiedene Gesteinsarten. Ich mochte den persönlichen, tagebuchartigen Schreibstil und die selbstverständliche Art, mit der geologische Begriffe erwähnt werden. In meiner Fantasie kletterte ich oft mit Professor Liedenbrock, Axel und Hans in den Vulkanschlot hinunter bis ins Erdinnere, erforschte mit ihnen zusammen Gesteinsschichten und prähistorisches Leben und war dabei die glücklichste junge Entdeckerin weit und breit. Ich wollte mehr über den Vulkan Sneffelsjökull, wie Jules Verne ihn schreibt, und das seltsame Land erfahren, in dem es angeblich an jeder Ecke dampft, zischt und brodelt. War Island weit weg? Wie kam man dorthin? Oder war es nur ausgedacht wie Tolkiens Mittelerde? Ich suchte Island in meinem Dirke-Weltatlas und fand es nach einigen Blättern auf der Seite neben Grönland. Dank der guten Beschreibung im Roman wusste ich, wo auf der Karte ich nach dem Sneffelsjökull suchen muss. Im 6. Kapitel bittet Professor Liedenbrock Axel: Folge mir auf die westliche Küste Islands. Siehst du seine Hauptstadt Reykjavik, ja? Gut, fahre über die unzähligen Fjorde dieser zerrissenen Seeküste und halte etwas unter dem 65. Breitengrad an. Was siehst du da? Und genau wie Axel fand auch ich die langgezogene Halbinsel im Westen Islands, auf deren Spitze der Vulkan Sneffelsjökull thront, auf Anhieb. Diesen Vulkan gab es also wirklich. Ich studierte die Landkarte von Island genauer. Es machte mir Spaß, die isländischen Begriffe laut vorzulesen. Sie klangen allesamt wie Fantasienamen, was sicherlich daran lag, dass ich nicht wusste, wie man die isländischen Buchstaben ausspricht. Trotzdem bildete ich mir ein, dass ich meinen Lieblingsvulkan bestimmt richtig ausspreche: Sneffelsjökull. Ich wollte allen von meiner Entdeckung erzählen, dass es das Land aus Jules Vernes Roman wirklich gibt. Aber ich merkte schnell, dass sich niemand so richtig für mein neues Interesse an Island und Vulkanen begeistern konnte. Meine SchulkameradInnen waren eher für Hanni und Nanni und Gummitwist zu haben, und meine jüngeren Geschwister spielten lieber mit Playmobil, als meinen Ausführungen zuzuhören. Als ich mit dem Weltatlas unterm Arm und meiner Ausgabe der Reise zum Mittelpunkt der Erde in der Hand ins Esszimmer kam, schüttelte meine Mutter nur genervt den Kopf. Ich solle endlich aufhören, in meiner Traumwelt zu leben und mich um meine Schularbeiten kümmern. So blieb Island mein Geheimnis. Etwas, das nur mir gehörte. Es war der Ort, an den ich mich träumte, wenn ich mich wieder einmal unverstanden oder einsam fühlte. Ein Ort, zu dem ich eine Verbindung spürte, obwohl ich noch nie dort gewesen war. Melody Michelberger, Mein Island, vom Nichts suchen und alles finden, gelesen von Melody Michelberger. Ein Hörbuch des Argon Verlags.